Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Adolf Lechtenberg hatte Glück mit seinen Lehrern. Jedenfalls auch genauer mit seinen Kunstlehrern. Denn er hatte hintereinander erst den Beuys-Freund und späteren Beuys-Sammler Franz Josef van der Grinden als Kunstlehrer und dann den Beuys-Schüler Johannes Stüttgen. Beide sahen und förderten das große Talent von Adolf Lechtenberg, dessen Weg als Künstler dann auch direkt nach der Schule in der Beuys-Klasse an der Kunstakademie in Düsseldorf weiterging. Und dann hat er selbst sein ganzes Leben den Farben gewidmet. Und wenn er sie mit Leinwand oder Tüchern verbindet, dann sieht es für mich manchmal so aus, als leuchtete dahinter eine Lampe. So viel Licht bringen die Bilder in den Raum. Das Geheimnis der Farben, seine Reisen nach Italien und seine noch junge Liebe nach Mexiko und dessen ganz andere Farben, das sind einige der Themen jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen Adolf Lechtenberg, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio. Die Sendung Menschen heute mit Adolf Lechtenberg. Soweit sind wir gekommen. Ihren Namen kennen Sie schon. Bei uns stellt sich der Gast immer selber vor. Deswegen bitte Alter.
61.
Beruf?
Maler.
Berufung?
Maler.
Von meiner Mutter habe ich?
Viel gelernt. Auch einiges, was Zeichnen und Malen betrifft.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nie an die kostbaren Papiere gekommen, auf denen ich angefangen hatte zu zeichnen.
Das habe ich geahnt, dass Sie das sagen. Als Kind habe ich meinen Eltern zu viel gemalt. Weil?
Weil ich davon so begeistert war, dass ich gar nicht merkte, wie sich das Verhältnis anderer Leute zu dem, was ich machte, entwickeln könnte.
Ich habe als Kind immer dann gemalt, wenn?
Wenn ich nur konnte.
Dass meine Eltern eine Buchhandlung mit Schreibwaren und einer Druckerei hatten, war?
Ein Paradies für mich, weil ich da alle Materialien gefunden hatte, um zu zeichnen, um zu malen, aber eben auch, um einen früh aufkeimenden literarischen Hunger zu stillen.
In unserem Garten konnte ich?
Spielen, malen, lesen.
Die Schule war für mich?
Ein sehr langer, oft sehr quälender Zeitraum. Ich habe zwar auch einige Dinge dort gelernt und einige Fächer mit Begeisterung verfolgt, aber es gab auch sehr viel Qual, es gab sehr viel Ungerechtigkeit für meine Begriffe und ich hätte mich vielen Dingen gerne frühzeitiger entzogen.
Mit 17 habe ich mal die ganzen Sommerferien gezeichnet, damit...
Damit, das ist eine schwere Frage, die ich so nicht direkt beantworten kann. Ich habe, damit würde implizieren, dass man eine Absicht gehabt hätte, die hatte ich nicht. Ich habe einfach nur gezeichnet.
Okay. Die ersten Jahre war der Kunstunterricht in der Schule für mich.
Auch eine Qual. Er gehörte in den Bereich der Qualen, weil sehr streng und mit sehr strengen Regeln versehen.
Mit Franz Josef van der Grinden als Lehrer konnte ich?
Befreiter zeichnen. Er kam als Lehrer in unsere Klasse, er kam als Lehrer an die Schule und auf einmal waren die Themen, die man sich aussuchen konnte, frei und bei der Ausführung der einzelnen Arbeiten waren auch keine strengen Regeln mehr vorgegeben.
Johannes Stüttgen hat mich
sehr interessiert für die Arbeit von Josef Beuys an der Akademie und für das Studium an der Akademie auch überhaupt.
Nach dem Abitur zur Kunstakademie zu gehen, hat mir keine Angst gemacht. Weil?
Weil mir der Gedanke, Kunst zu studieren, schon so vertraut war, dass es eine Selbstverständlichkeit war.
In der Josef-Beuys-Klasse habe ich gelernt,
Naturstudium zu betreiben und eine eigenständige Gedankenwelt zu entwickeln.
Bei Erwin Herrich konnte ich
frei arbeiten, freier als es in der Beuys-Klasse noch möglich war zu einem bestimmten Zeitpunkt und in der Klasse von Erwin Herrich konnte ich anfangen, meine Malerei zu entwickeln.
Nach Italien wollte ich reisen, um
Wandmalerei zu sehen. Mich hat sehr die italienische Renaissance-Malerei interessiert, die Freskenmalerei, die damals zu dieser Zeit entstanden ist, die Bilder von Tizian, Tintoretto und anderen.
Reisen ist für mich mein ganzes Leben wichtig geblieben, weil?
Weil ich da viel lerne und weil es für meine Arbeit sehr wichtig ist und weil ich in meiner Arbeit durch das Reisen auch Erweiterungen erfahre.
Lesen ist für mein ganzes Leben so wichtig geblieben, weil?
Da kann ich die gleiche Antwort drauf geben wie auf das Reisen.
Dachte ich. Nichts anderes als freier Künstler kam für mich als Beruf in Frage, weil?
Weil ich da eine Möglichkeit fand, mich eben zu verwirklichen, meine Gedankenwelt zu verwirklichen, auch wenn zwischenzeitlich, vor allem in sehr früh zurückliegenden Jahren, andere Berufswünsche aufgetaucht waren, die aber durch diesen freien Künstlerberuf, durch die Malerei dann doch irgendwie auf- und eingelöst wurden.
Damit ich malen konnte, habe ich mein Geld unter anderem damit verdient, dass ich
Kulissen für einen Film gemalt habe, Gemüse verkauft habe und verschiedene andere Dinge überhaupt gemacht habe, Fotokopien gemacht habe an am medizinischen Institut.
Taxifahren vielleicht noch?
Nein, Taxifahren nicht.
Der Kunstmarkt ist für mich?
Der Kunstmarkt ist für mich ein oft der Kunst fremdes Wesen, trotzdem notwendig, weil man da halt auch Geld verdienen kann und muss.
Wenn jemand ein Bild von mir kauft, wünsche ich mir,
dass er gut damit umgeht.
Nach Mexiko bin ich gekommen, weil?
Weil mich schon lange der lateinamerikanische Kulturkreis interessiert hat und ich unbedingt etwas davon vor Ort sehen wollte.
Die Farben in Mexiko sind?
Anders als in Düsseldorf. Ich habe Farben gefunden, die ich lange Zeit gesucht hatte. Und die ich natürlich in Düsseldorf oder auch hier überhaupt gar nicht gefunden hatte, die ich aber unbewusst mit mir getragen hatte und die in Mexiko dann erst richtig rauskamen.
Wenn ich wüsste, das hier ist definitiv der letzte Tag in meinem Leben, dann würde ich
ein letztes gutes Bild zu malen versuchen.
Gott ist?
In den Menschen und in den Bildern.
Zu all diesen Themen jetzt mehr in dieser Sendung Menschen. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Maler Adolf Lechtenberg. Adolf Lechtenberg, Sie leben in Düsseldorf und in den letzten Jahren immer mehr auch in Mexiko. Darüber müssen wir sprechen, aber sprechen wir zuerst, obwohl wir in Köln sind, über Düsseldorf. Wenn man Sie googelt, dann wird schnell deutlich, dass Sie als Meisterschüler von berühmten Künstlern wie Beuys oder Herrich eine bedeutende Rolle haben in der Kunstszene und oder auf dem Kunstmarkt. Die Liste der Ausstellungen, der Museen, der Galerien ist sehr beeindruckend, sehr lang und sehr international. So waren Arbeiten von Ihnen in Deutschland an vielen Orten, zum Beispiel im Ludwig Forum in Aachen, in der Zeche Zollverein in Essen, im Neuen Kunstverein Berlin, das sind nur ein paar, aber dann auch im Santa Monica Museum of Modern Art in Los Angeles oder an renommierten Kunstorten in Warschau, Istanbul, Paris, Havanna, Seoul und im spanischen Santander. Wenn man so eine Vita hat, also wenn man so eine Vita googeln kann, ist es dann so, dass man als Künstler das Gefühl hat, ich habe das geschafft. Ich bin ein guter, großer Künstler.
Das weiß ich nicht. Es mag vielleicht Leute geben, die so denken, aber ein guter, großer Künstler ist man nicht aufgrund der Anzahl der Ausstellungen, die man hat und aufgrund verschiedener geografischer Stationen, die man in seinem Leben besucht hat. Ein guter und großer Künstler kann man nur werden durch gute Arbeit und das ist es, worauf es ankommt und worauf ich immer hinsteuere. Man muss gut malen, dann wird man ein großer Künstler.
Ist es denn so, dass wenn man gut malt, also das ist sozusagen, dass das ein Spiegel von ihrer guten Malerei ist, denn die können, ich würde jetzt mal sagen, als jemand, der sich wenig im Kunstmarkt und überhaupt in der Kunst auskennt, dass das wie so ein Gütesiegel ist, die können sich ja nicht alle irren.
Nein, das gewiss nicht. Sie können sich nicht alle irren. Es mag sein, dass das wie ein Gütesiegel ist. Ich weiß es nicht. Ich habe darüber ehrlich gesagt nie nachgedacht, weil ich eben auch an den verschiedenen Orten, die ich besucht habe, hauptsächlich immer über meine Kunst nachgedacht habe. Oder nicht nur über meine Kunst, aber natürlich hauptsächlich, weil ich die ja mache und weil ich die an diesen verschiedenen Orten oder an den meisten davon ja auch gezeigt habe. Und an vielen dieser Orten eben auch gearbeitet habe. Und was im Vordergrund stand in diesem Bezug, das waren immer die Bilder, die ich gemacht habe. Und die Orte hatten für mich dann eher den zweiten Rang.
Also für mich hört sich das so an, auch was Sie im Fragebogen erzählt haben. Es gibt das lebenswichtige Reisen durch die ganze Welt. Es gibt das lebenswichtige Lesen von Anfang an. Und wie auf diesen Füßen ruht die Malerei. Daraus entsteht die Malerei. Dass diese drei Sachen, aber die Malerei sozusagen als das, wie sie das dann selber wieder in die Welt bringen, was sie lesen und reisen und erleben, dass sozusagen wie so ein, dass das wie so ein Dreieck ist, aber die Malerei das Wichtigste ist. Kann man das so ungefähr sagen?
Das kann man so sagen, glaube ich. Das ist durchaus richtig.
Also so wandern sie durch diese Welt und ich habe eben so ein bisschen zögerlich gesagt, eine bedeutende Rolle in der Kunstszene und oder auf dem Kunstmarkt. Sind es eigentlich zwei verschiedene Dinge, die Kunstszene und der Kunstmarkt, oder gibt es den Kunstmarkt und da schafft man es als Künstler rein oder eben nicht? Was ja vielleicht bedeutet, man kann trotzdem ein großer Künstler sein, aber erscheint nicht auf dem Kunstmarkt.
Es gibt viele große Künstler, die nicht auf dem Kunstmarkt erscheinen und auch nicht erschienen sind. Kunstszene und Kunstmarkt würde ich als durchaus zwei getrennte Dinge bezeichnen, die sich an bestimmten Punkten immer wieder berühren und auch durchdringen, aber trotzdem auch ihre gravierenden Unterschiede haben. Auf dem Kunstmarkt geht es ums Verkaufen, da geht es um Preise. In der Kunstszene geht es eben darum, Kontakte zu anderen Menschen zu haben. Es geht auch darum, Kunst zu produzieren, gute Kunst zu produzieren. Es geht auch darum, Projekte zu realisieren mit anderen Leuten zusammen oder auch alleine. Und diese Vernetzung von Leuten miteinander, das ist zum Beispiel Kunstszene. Kunstszene ist lebendiges Künstlersein, Künstlerleben, Kunst praktizieren, auch mit anderen Leuten, die an verschiedenen Orten sitzen. Und ich habe das ja selber auch oft genug, oder genug weiß ich nicht, aber oft praktiziert, dass ich eben mit anderen Leuten zusammen Projekte gemacht habe, wie neulich jetzt noch eines in Bonn, wo mexikanische und deutsche Künstler in einer Ausstellung zusammengekommen sind, die ich initiiert hatte. Das ist eher Kunstszene. Kunstmarkt ist dann doch irgendwie ein anderer Bereich, wo das Geld die Hauptrolle spielt und nicht unbedingt die Kunst.
Tauchen dann in beiden Bereichen Menschen auf, die ihre Kunst kaufen, sammeln, sich zu Hause hinhängen?
Das ja.
In beiden Bereichen?
Ja.
Kennen Sie denn, also ich habe mich das gefragt, also wenn Sie ein Bild malen, Sie malen ja auch große Bilder, wenn man das nachher dann weggibt und Sie wissen gar nicht, in welchem Wohnzimmer das hängt, ist das befremdlich?
Es war für mich eine Zeit lang sehr befremdlich, als es noch neu war. Aber irgendwann bin ich einem Spruch von Van Gogh gefolgt, der gesagt hat, man solle die Sachen, die man gemacht hat, nach Möglichkeit weggeben, damit man neue machen kann und auch frei wird für neue. Mhm. Und mit die einen da, wo man selber arbeitet und wo man selber lebt, nicht herumstehen und einen belasten. Natürlich hat man immer auch ein gewisses Repertoire an Arbeiten, die bei einem im Atelier stehen, die zu Hause sind, aber es ist schon gut, die dann wegzugeben. Natürlich möchte man dann, dass die Leute, die diese Bilder erwerben, da auch gut damit umgehen und selber ein gutes Verhältnis dazu haben. Man kann nicht immer alle Leute kennenlernen, die Bilder erwerben, wenn die zum Beispiel über eine Galerie gekauft werden, und da kann man nur hoffen, dass dieses Verhältnis zwischen Bild und Käufer oder Sammler gut sein wird.
Die Kunst war Ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Das Papier zu malen, aber schon. Und das erzählen wir nach den Nachrichten. In der Sendung Menschen ist heute unser Gast der Maler Adolf Lechtenberg, der in Gelsenkirchen groß geworden ist, in einer Familie, die einen Buchhandel, einen Schreibwarenhandel und eine Druckerei besaß. Für ein Kind, das immer malen will, ist es ziemlich gut, oder?
Ja, das war ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich fand dort sehr viel Anregung, die halt bis heute fortwirkt und die sehr wichtig war. Und ich fand Anregung auf verschiedene Art und Weise durch die Bücher, die es einmal in dem Laden meiner Eltern gab. Und dann eben natürlich war es geradezu paradiesisch, dieses reichhaltige Material zur Verfügung zu haben. Papier für meine Begriffe ohne Grenzen in der Druckerei meines Vaters, das ich mir dort holen konnte und auf dem ich zeichnen durfte.
Also Papier ohne Grenzen heißt ja auch großformatiges Papier, wenn so ein kleiner Zwerg vor so einem großen vor so einem großen Stück Papier steht oder sitzt oder liegt oder so, dann passiert ja was anderes, als wenn das irgendwie so ein normiertes DIN A4-Ding ist. Aber Sie haben im Fragebogen auch gesagt, die hochwertige Qualität, haben Sie als Kind schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob ich auf irgendwie ein billiges Papier oder auf ein hochwertiges Papier male?
Ja, natürlich. Irgendwann dann schon ganz zu Anfang macht man sich darüber keine Gedanken. Irgendwann sucht man sich aber die Papiere durchaus aus, wenn man kann, wenn einen der Vater lässt und wenn er einem die Papiere zur Verfügung stellt. Und man merkt es ja auch selber an der Art und Weise, wie ein Stift über eine Papierstruktur gleitet, wie er sich mit der Papierstruktur verbindet. Und da spürt man dann schon selber, was man für Material haben möchte, welches man braucht, wie die Qualität davon beschaffen ist.
Und wenn der Papa beim feinsten Büttenpapier nicht Nein sagt, dann ist es eben auch schon mal Büttenpapier.
Dann ja.
Sie wollten immer schon malen, also im Fragebogen haben Sie schon gesagt, Sie haben es einfach immer gemacht und auch gar nicht ins Verhältnis gesetzt zu der Zeit, die Sie damit verbringen und die andere Kinder mit Malen und mit anderen Dingen und mit anderen Kindern verbringen. Also ich stelle mir das so vor, dass es einfach aus Ihnen rauskam und dann eben, und Sie sich auch nicht groß, also Sie sehr autonom waren als Kind, sich auch nicht groß drum geschert haben, ob das jetzt normal war oder nicht.
Nein, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, es war einfach da und ich habe dieses Bedürfnis gespürt zu zeichnen und zu malen. Warum das jetzt so war? Ja gut, das könnte ich damit beantworten, dadurch, dass es mir möglich war, in meinen Zeichnungen, in meinen Bildern eine eigene Welt zu realisieren, eine eigene Welt, eine Vorstellungswelt aufzubauen und auch weiterzuentwickeln. Aber woher so allererste Impulse kommen, das ist vielleicht ein Rätsel, was wir auch so nie erklären können, denke ich mal.
Das kann ja auch, das darf ja auch ein Geheimnis bleiben.
Das muss ein Geheimnis bleiben vielleicht.
Oder so sogar. Wer hat denn als erster gemerkt, dass das nicht nur irgendwelche Kinderkritzeleien sind, sondern so wie Sie es gerade gesagt haben, eine eigene Welt auf dem Papier entstand?
Durchaus meine Eltern und auch Lehrer an der Schule.
Also diese berühmten Lehrer, von denen wir schon gesprochen haben.
Die noch nicht, nein, das schon. War schon an der Volksschule durchaus der Fall, wo ich eben auch schon viel gezeichnet hatte. Und es ist da erstmal aufgefallen, ohne aber, dass es damals in dieser fern zurückliegenden Zeit schon eine solche Förderung erfahren hatte, wie dann später, zu späteren Zeiten am Gymnasium.
Was mich noch interessiert ist, wie sich das verbunden hat, denn Sie sagen, auf dem Papier ist eine eigene Welt oder das, was in mir war, konnte auf dem Papier als eigene Welt entstehen. Und Sie haben gesagt, ich musste aber auch ganz viele Bücher lesen. Ich konnte, ich durfte, aber ich musste auch. Das ist ja was, wo man in eine fremde Welt eintaucht. Jemand, der ein Buch schreibt, wenn er das gut macht, der schafft eine Welt, eine innere, psychologische oder eine äußere und man reist durch Welten, Zeiten, ich weiß nicht was. Wie hat sich das denn miteinander verbunden, das Eintauchen in von anderen Menschen geschaffene Welten und das Schaffen der eigenen?
Ja, Sie haben das gerade angesprochen, man reist auch in diesen Welten der anderen. Ich denke, Bücher lesen ist so etwas wie eine Reise, es ist auch etwas wie Fenster öffnen. Und man beobachtet etwas, man nimmt etwas auf von dem, was man dort erfährt und verbindet es mit dem eigenen, auch im eigenen Schaffen, in der eigenen Arbeit. Und beim Reisen ist es natürlich so, dass man etwas von der eigenen Arbeit an andere Orte tragen kann. Beim Lesen nimmt man erstmal auf. Es ist ja erstmal eine Bereicherung, wenn man aufmerksam ist. Aufmerksamkeit beim Lesen auch ist natürlich vonnöten.
Haben Sie alles querbeet gelesen oder war das schon früh? Es ging das früh in eine Richtung?
Querbeet nicht. Es gab durchaus Richtungen, Abenteuergeschichten natürlich, Karl-May-Geschichten natürlich und sehr früh dann aber auch angefangen, Texte über Künstler zu lesen. Und als ziemlich junger Heranwachsender hatte ich auch schon Bücher zu Themen von Kunstgeschichte und über Malerei.
Die Schule war dagegen, also eine große Quälerei, diese Welt zu Hause, das war ihre Welt und in der Schule mussten sie sich fügen, Dinge machen, die sie nicht eingesehen haben. Sie wurden auch normiert, besonders im Kunstunterricht, musste auf einmal alles in der Reihe stehen und sich endlos reproduzieren, bis, ich kürze das ein bisschen ab, bis zwei große Künstler an die Schule kamen, Franz Josef van der Grinden und der Beuys-Schüler Johannes Stüttgen. Wie kommt das, dass solche Menschen an einem Gymnasium in Gelsenkirchen unterrichten? Ist das nicht normal?
Franz Josef van der Grinden war immer schon Lehrer und Johannes Stüttgen wollte das zumindest eine Zeit lang mal machen. Er hatte den Gedanken, als er an unsere Schule kam, dieses circa 9 Jahre lang zu praktizieren, was er dann auch durchgehalten hat. Er war 9 Jahre lang Lehrer in Gelsenkirchen gewesen und ist da aber eben auch als Künstler aktiv gewesen, hat die Fluxuszone West dort aufgebaut. Und ja, wie kommt das, dass solche Leute an Schulen unterrichten? Sie wollen natürlich etwas auch von ihrem Gedankengut weitergeben. Mhm. Und was in den beiden Fällen sehr sinnvoll war, es ist nicht immer sinnvoll, wenn jemand Lehrer wird, bei denen beiden aber durchaus.
Für Sie, denke ich mal, war das jedenfalls ein Segen, weil diese beiden Sie erkannt und gefördert haben. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Die Sendung Menschen heute mit dem Maler Adolf Lechtenberg. Adolf Lechtenberg, dass Sie Maler geworden sind, hängt viel oder sehr mit den beiden Lehrern zusammen, die Sie in der Schule hatten. Wir haben das schon gesagt, Franz Josef van der Grinden, das ist ein Kunsterzieher, der ganz früh angefangen hat, Beuys zu sammeln, der auch für Schloss Meuland zuständig ist oder das verantwortet. Und der andere Beuys-Schüler ist Johannes Stüttgen. Die sind einfach in der Schule in ihrem Kunstunterricht aufgetaucht. Das ist ja fast so, als wäre da Beuys aufgetaucht. So stelle ich mir das vor. Und das sind ja völlig andere Persönlichkeiten als sonst so ein Lehrer, der seinen Weg gegangen ist. Und die haben auf das geguckt, was sie da gemalt haben. Und was ist da passiert?
Was ist da passiert? Es ist zu einem Gedankenaustausch gekommen, eigentlich mit beiden Lehrern. Und es ist passiert, dass es auch gefördert wurde. Dann natürlich zuerst in der Chronologie von Franz Josef van der Grinden, der mit mir dann Museumsbesuche in der nahen und fernen Umgebung von Gelsenkirchen unternommen hat, wo ich dann zum ersten Mal auch Originale von anderen Künstlern gesehen hatte, einige Schlüsselerlebnisse dabei hatte, wo ich mich ganz besonders daran erinnere, ein Bild von Gauguin im Volkfangmuseum in Essen oder auch dort am gleichen Ort ein Bild von Caspar David Friedrich. Und er konnte mir sehr viel zu den Bildern erzählen, hatte mir sehr viel von der Sammlung gezeigt, die die Brüder van der Grinden aufgebaut hatten. Und das waren ganz wertvolle und wichtige Erfahrungen für mich, eben auch ein Original zu sehen und es zu spüren, es zu erfahren in seiner Materialität und seiner Geistigkeit, wie es dann vor einem steht.
Das heißt, Sie hatten auf einmal Menschen, die in der gleichen Tiefe oder in der gleichen Dimension Kunst gedacht, gemacht und erfahrbar gemacht haben, wie Sie selber, wie Sie das gesucht haben. Da kamen zwei Dinge zusammen, so stelle ich mir das vor.
Ja, das ist richtig. Na, es konnte sich daraus ein Gespräch und auch ein Verständnis entwickeln. Und das Verständnis war eben sehr wichtig dabei.
Genau, das ist aber einfach auch, was Kunst kann, worum es bei Kunst geht. Dass es nicht nur darum geht, irgendwas abzuzeichnen, wie Ihre Kunstlehrer das vorher von Ihnen wollten. Das musst du dann auch immer 40 Mal immer gleich aussehen oder so. Ne? Sondern das ist einfach, dass Kunst eine ganz andere Aufgabe haben kann, wenn man es denn so betrachtet. Sie sind dann eben sehr gefördert worden. Also Sie haben, diese beiden Lehrer haben umgekehrt auch ihr Talent erkannt, dass da jemand wirklich Kunst machen will, mit allem, mit aller Konsequenz und sein ganzes Leben zur Verfügung stellen will, den Farben, den Zeichnen, den Malen. Und daraus ist geworden, ich nehme mal an, dass das auch einfach die Qual in der Schule reduziert hat, dass es einfach, dass es diesen Raum gab, in dem das alles stattfinden konnte, in dem sie auch erkannt wurden als der sie sind und sein wollten. Das hat gemacht, dass sie halt am Ende mit dem Abitur eine Mappe hatten und mal forsch zur Kunstakademie gegangen sind und überhaupt gar nicht ihnen in den Sinn gekommen ist, sie hätten da nicht angenommen werden können. Mir war völlig klar, nach der Schule werde ich freier Künstler. Das finde ich ziemlich atemberaubend.
Ja, ich fand es normal.
Aber das ist ja das Atemberaubende, dass sie das normal finden.
Ich habe mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht, im Grunde genommen.
Super. Fragen Sie mal Musiker, die eine Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule machen. Ist doch. Oder ich weiß nicht, wer man fragen kann.
Gut, okay.
Aber Sie haben sich keine Gedanken gemacht. Es war auch gar nicht notwendig, weil Sie sind sofort angenommen worden.
Ja.
Super. Gut. Und dann kamen Sie in die Beuys-Klasse.
Mhm. Ja, nicht direkt. Ich wollte in die Beuys-Klasse. Nur gab es damals, als ich an der Akademie anfing, eine Neuerung, den sogenannten Orientierungsbereich, in dem alle neu ankommenden Studenten 2 Semester verbringen mussten, um sich eben, wie der Name schon sagt, an der Akademie umzuschauen und erstmal zu suchen, in welche Klasse sie passen könnten. Für mich war das eigentlich klar gewesen, dass ich zu Beuys wollte und habe die größte Zeit, die dem Orientierungsbereich eigentlich vorbehalten sein sollte, auch schon arbeitend in der Beuys-Klasse verbracht.
War das dann das, was Sie sich vorgestellt hatten? Also ich will an die Kunstakademie, weil ich will lernen, wie ich freier Künstler werden kann. Haben Sie das gefunden?
Das habe ich gefunden, obwohl es anders war, als ich mir das vorgestellt hatte. Okay. Ich hatte mir alles viel idealer vorgestellt. Ich hatte mir auch vorgestellt, alle Künstler sind immer gute Menschen, was dann natürlich nicht der Fall war.
Nicht.
Und ich musste einige ideale Vorstellungen durchaus korrigieren. Dennoch hat sich das realisiert, was ich machen wollte. Ich wollte ja malen und dazu ist es ja dann gekommen. Das hat sich auch an der Akademie eben weiter transportiert.
Das heißt, Sie haben das gefunden, was Sie mit den Farben in die Welt bringen wollten. Sie haben sich und Ihre Kunst gefunden und mussten lernen, dass nicht alle Künstler so sind, wie Sie sich das vorstellen.
Richtig, das. Nur zu dem Finden muss ich noch sagen, es ist ja nicht nur ein Finden. Finden hat gewiss viel mit dem Weg und der Arbeit auf diesem Weg zu tun, aber es ist eben Arbeit. Man erarbeitet sich das ja.
Das heißt, Sie haben einfach auch viel gelernt, viel Handwerkliches, viele Skills, sagt man heute.
Mhm. Ja, ja. Ich habe gelernt, mir meine Technik zu erarbeiten. Die Technik, mit der ich arbeiten wollte und die ich brauchte, um die Bilder zu realisieren, die ich im Kopf hatte.
Und das war ja am Anfang ganz anders. Also im Fragebogen haben Sie auf die Frage, was Sie von Beuys gelernt haben, geantwortet, das Naturzeichnen. Naturzeichnen stelle ich mir sehr anders vor als Ihre Bilder, wie sie heute aussehen.
Ja, das war auch so, ja. Das Naturzeichnen war in der Beuys-Klasse, nicht von Beuys selber direkt.
Okay.
Und es war auch hauptsächlich mit Johannes Stüttgen, der das Naturstudium an der Schule praktiziert hatte. Aber das sah natürlich anders aus als das, was ich heute machte. Das war ein sehr auf Beobachtung basierendes Zeichnen, was dann zu anderen Dingen wieder führt.
Wollte ich sagen, also offensichtlich aber etwas, was sie sehr weitergebracht hat.
Ja, man schult seine Beobachtungsfähigkeit und seine Denkfähigkeit damit, denn man muss sich auf einen Gegenstand einlassen und versuchen, den zu verstehen, ihn zeichnerisch zu verstehen. Und man kann sich auf dem Wege ein großes formales Vermögen aneignen.
Wir reden gleich weiter über Ihre Kunst in der zweiten Stunde. Vorher, zur vollen Stunde, hören wir aber einen Text, den Sie uns mitgebracht und selbst geschrieben.
Widmung. Alle Amazonas-Urwälder, alle unergründlichen Dickichte Papua-Neuguineas, alle Baumkronen Australiens und die immergrünen Sträucher afrikanischer Steppenhügel, alle Wüstenweiten und morgengeröteten Endlosigkeiten, die ich in mir trage, sind vor langer Zeit in einem Blumenrondell aus Rhododendron-Sträuchern und aus Rasenstücken gewachsen, die von einer roten Ziegelsteinmauer umgeben waren.
Ein Text von Adolf Lechtenberg. Am Mikrofon Angela Krumpen. Willkommen zur zweiten Stunde der Sendung Menschen. Heute mit dem Maler Adolf Lechtenberg, der offensichtlich nicht nur malt, sondern auch schreibt. Denn diesen Text, den Sie uns mitgebracht haben, das ist eine Widmung an den Garten Ihrer Kindheit.
Ja.
Der hatte eine Backsteinmauer, eine rote. Das war also ein sehr abgeschlossener Ort. Sie haben mir das im Vorgespräch erzählt. Es gab da einen Birnbaum und Sie haben unter dem Birnbaum auf einem Stuhl gesessen und gelesen und gelesen und gelesen und sind in ferne Länder gereist. Ich vermute aber, was Sie uns eben mitgebracht haben, ist gar nicht das, wo Sie hingereist sind. Sie sind gar nicht in den Urwäldern unterwegs gewesen und trotzdem hat dieser Garten das für Sie in sich getragen.
Ja, der Garten war erstmal alle diese Urwälder und alle diese Steppen und alle diese Landschaften, die ich, wie gesagt, in mir trage. Der Garten ist auch heute noch in mir, aber in der Form einer großen Welt, in der Form eines ganzen Universums, das war dieser Garten damals für mich, der trotzdem seine Begrenzung hatte in Form dieser roten Ziegelsteinmauer, von der er umgeben war. Das war so etwas wie ein Hortus conclusus, so kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Also ein abgeschlossener Ort.
Ein abgeschlossener Ort. Und man muss sich das auch so vorstellen, das war schon eine sehr besondere Situation, da sich dieser Garten ja in einer Ruhrgebietsstadt befand, mitten im Ruhrgebiet in einer sehr industriellen Region, damals jedenfalls, mit einer sehr starken Kohle- und Stahlindustrie, die damals noch florierte im Gegensatz zu heute, wo das ja alles zum Erliegen gekommen ist und wo gerade diese Region große Nöte durchsteht.
Das heißt, es kommt mir jetzt so vor, wie dass Sie einfach einen kleinen Garten Eden hatten, in dem Sie halt immer sein konnten. Das, was mich interessieren würde, ist, wenn Sie sagen, das war so ein ganzer Kosmos, wenn Sie mit Karl May gereist sind, sind Sie auch in Steppen gereist, natürlich. Aber das, was Sie da in dieser Widmung beschreiben, ist ja tatsächlich der gesamte Kosmos. Haben Sie als Kind schon solche Bilder gehabt oder haben Sie als Kind nur gefühlt, ich bin als Wesen im ganzen Kosmos verortet und verwurzelt? Oder haben Sie wirklich auch diese Worte sind doch später gekommen? War das als Kind, haben Sie das schon in sich getragen?
Ich denke, dass ich als Kind so etwas auch in mir gehabt habe. Anders ist so ein Gefühl nicht erklärbar. Und das Nachdenken darüber, das bewusste Nachdenken darüber ist natürlich etwas später eingetreten. Das Lesen unter diesem Birnbaum war auch etwas später. Aber es war eben diese Situation, die ich als ein Universum wahrnahm, als eine ganze große Welt mit verschiedenen geografischen Zonen, die es eben in unserem Garten in gewisser Hinsicht auch gab. Es gab ja Rasenflächen, es gab Stellen, wo mehr Bäume und mehr Sträucher standen, wo man sich auch verstecken konnte und die etwas Urwaldmäßiges haben, besonders wenn man eine bestimmte Größe noch nicht überschritten hat. Ich kann mich erinnern, in Regenzeiten, wenn es stark regnete, wurden die Wege in dem Garten in Flüsse verwandelt. Dort war der Amazonas, von dem ich heute noch träume.
Aha. Also ich sage jetzt mal, kein Wunder, dass Sie jetzt nicht spielen gehen wollten. Also wenn ich mir das anhöre, dann kein Wunder, dass Sie jetzt kein Bedürfnis hatten, vor diese Backsteinmauer zu gehen und Fußball zu spielen, weil das hört sich nach einer unglaublich reichen inneren Verbindung von innerer und äußerer Welt an.
Ja, die war vorhanden, diese Verbindung, und das mit dem Fußball ist natürlich auch so eine Sache, besonders in Gelsenkirchen mit dem Verein Schalke 04. Fußball, muss ich dazu sagen, auch wenn mich irgendjemand da verschlagen möchte, Fußball hat mich eigentlich nie interessiert.
Naja, aber ich meine, Fußball ist auch eine eigene Welt für sich. Natürlich. Aber wenn man in so einem Kosmos wohnt, sag ich jetzt mal bewusst, ja, dann ist Fußball nett, aber es ist ja nicht konkurrenzfähig.
Nein, überhaupt nicht. Und dieser Kosmos, in dem ich lebte, hatte eine ganz andere Ausrichtung.
Im Domradio, die Sendung Menschen, heute mit dem Maler Adolf Lechtenberg. Gehen wir in Gedanken nochmal in die Kunstakademie 80er Jahre Düsseldorf. Sie sind dann nach der Orientierungszeit erst in die Beuys-Klasse, dann in die Erwin-Herrich-Klasse gekommen. Beuys war damals schon nicht mehr an der Akademie, aber Sie haben ihn trotzdem ab und an als Lehrer erlebt. Und das ist ja so ein bisschen, wenn man dieses böse Wort nimmt, dann atmet der Mantel der Geschichte einmal durch den Raum. War das was sehr Besonderes, wenn Beuys anwesend war?
Ja, das war sehr besonders. Er war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Und es war aber auch insofern besonders, er hatte sich sehr seinen Studenten gewidmet. Das taten zwar auch andere Professoren wie Erwin Herrich, zu dem ich später gewechselt bin, aber auch nicht unbedingt alle. Und Beuys verausgabte sich auch sehr darin. Er nahm keine Rücksicht auf sich zum Beispiel, auch keine physische Rücksicht. Mhm. Und er vertiefte sich sehr in dieses Lehrerdasein. Er war hier eben auch Lehrer durch und durch und praktizierte das auf diese Art und Weise. Und das war zu spüren in den Begegnungen mit ihm.
War das so, dass es Sie ermutigt hat, Ihren Weg weiterzugehen? Also haben Sie von Beuys irgendwie so die Botschaft bekommen, ja, du bist ein großer Künstler, geh deinen Weg?
Ja, ob er das so gemeint hatte damals, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine große Ermutigung empfunden, ja.
Mhm. Er muss sich ja irgendwie geäußert haben zu dem, was Sie produziert haben.
Ja, er hatte Sachen gesehen und hatte sich dazu geäußert und es entstanden dann eben Dialoge und die eben auch dazu führen sollten, dass man das begreift, was man selber macht. Manchmal macht man ja auch etwas und man versteht noch gar nicht, was sich da abspielt. Und diese Dialoge, die führten dann darauf hin. Es gab aber eben auch Dialoge oder überhaupt Gespräche im Klassenkreis, Ringgespräche, die er mit der Gesamtheit der Studenten geführt hatte, die anwesend waren und wo es um allgemeinere Themen ging, um die Akademie, um das, was ein Lehrer machen kann. Es ging auch um politische Themen, um ganz verschiedene, vielfältige Dinge.
Sie sind dann aber dennoch gewechselt zu Erwin Herrich. Wenn man sie googelt, dann findet man immer Meisterschüler von Erwin Herrich, der ganz anders unterrichtet hat und ganz andere Dinge gemacht hat. Und das war, also ich stelle mir vor, dass wenn man selber Kunst machen möchte, dass es gut ist, wenn man mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Geistern zu tun hat.
Ja, ich fand das gut, dass Erwin Herich in seinem eigenen Kunstschaffen ein Kontrast zu mir war. Denn er war ja kein Maler, er war ein großer Bildhauer, er war ein Konstruktivist. Und zum Beispiel die Gebäude auf der Insel Hombroich gehen auf seine Entwürfe und auch auf seine Skulpturen zurück. Er hatte aber ein großes Verständnis für ganz unterschiedliche Dinge, die sich anders entwickelten als seine eigene Arbeit. Zum Beispiel, was eine große Qualität für einen Lehrer ist, wenn er das kann. Und er konnte sich auch dazu äußern und konnte sehr gute Gespräche darüber führen.
Und dann, mir kommt das so vor, als dass sich was wiederholt hat, wie nach der Schulzeit mit dem Abitur, wo Sie mit Ihrer Mappe schnurstracks zur Kunstakademie spaziert sind, dass Sie wieder große Lehre an der Kunstakademie hatten und mit der gleichen Selbstverständlichkeit dann ins Leben gegangen sind und freier Künstler geworden sind.
Ja, das freie Künstler werden, ja, das ohne Mappe, aber mit Bildern.
Genau.
Aber das war ja im Grunde genommen dann doch die Konsequenz aus der Zeit an der Akademie.
Naja, wenn man dieses Vertrauen hat, ist das die Konsequenz. Ich glaube nicht, dass jeder, der in der Akademie ist, dann als freier Künstler mit großem Vertrauen ins Leben spaziert.
Nein, nicht unbedingt, aber okay. Gut.
Nein, aber ich, also wenn ich da so drauf schaue, dann wiederholt sich das. Mit dem, Sie sind einfach mit der gleichen Selbstverständlichkeit und mit dem gleichen Gefühl, Sie haben im Fragebogen auf die Frage nach der Berufung gesagt, malen. Sind Sie Ihrer, man kann ja auch sagen, Sie sind Ihrer Berufung treu geblieben. Sie fühlen, dass Sie malen müssen und Sie malen.
Ich konnte mir damals, als ich die Akademie verlassen hatte, auch nichts anderes mehr vorstellen. Es gab mal, wie ich angedeutet hatte, eben einmal andere Berufswünsche, die aber so lange zurücklagen. Die hatte ich als Kind. Ich wollte mal auch als Heranwachsender noch Archäologe werden. Das ist etwas, was mich heute noch beschäftigt und was auch in meine Kunst einfließt. Aber
das war nicht konkurrenzfähig mit dem Wunsch, Maler zu werden.
War nicht konkurrenzfähig mit dem Wunsch, Maler zu werden und Maler zu sein.
Sie haben sich Ihr Leben dann ja auch wirklich so eingerichtet. Sie haben Gemüse verkauft, Sie haben Kulissen gemalt und andere Dinge getan, damit Sie Brötchen kaufen konnten und genug Zeit zum Malen hatten. Und das hat ja auch geklappt. Sie sind dann ja auch wirklich in der Kunstwelt angekommen. Wir haben über viel gesprochen, aber noch nicht darüber, dass zu Ihrem... Jetzt muss ich gerade überlegen. Sie sind in der Kunstwelt angekommen. Wir reden erst über die Kunstwelt und dann erst über das Reisen. In der Sendung Menschen heute der Maler Adolf Lechtenberg zu Gast. Und wir sind im Erzählen Ihrer Geschichte da angekommen, dass Sie die Kunstakademie verlassen haben. Was ist man dann eigentlich? Diplomierter Künstler? Was ist man, wenn man die Kunstakademie hinter sich hat?
Ein Diplom bekommen die Leute heute. Das ist irgendwann mal neu eingeführt worden an der Kunstakademie. Damals gab es den Meisterschüler. Ich verließ die Kunstakademie als Meisterschüler.
Okay, der Meisterschüler, der in die Welt geht. Wir haben schon gesagt, dass Sie alles Mögliche gearbeitet haben. Am lustigsten finde ich, dass Sie fotokopiert haben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also der Künstler, der fotokopiert, das finde ich jetzt spaßig. Aber es hat Ihnen einfach die Zeit gegeben zu malen. Und was mich jetzt interessiert ist, wie ist das, wie geht das dann? Sie haben das gemalt, was Sie malen mussten, was Sie malen wollten. Und wie ist das jetzt in all diese Galerien und Museen und sonst so hingekommen? Und das muss ja irgendwie gehen.
Ja, ich habe gemalt, was ich malen wollte. Und wie das dann funktionierte, das habe ich selber erst auf dem Weg auch eigentlich erfahren. Natürlich hatte ich schon mal was von Galerien gehört und Museen besucht, aber wie man da reinkommt, war mir erstmal auch noch ein Rätsel. Aber es gab in Düsseldorf zum Beispiel eine Reihe von Ausstellungen im Kunstmuseum zu Anfang der 80er Jahre, die von dem damaligen Leiter der modernen Abteilung des Kunstmuseums ins Leben gerufen wurde und organisiert wurde. Das war der Dr. Stefan von Wiese und die Reihe hieß Treibhaus und ich bewarb mich dann mit meinen Bildern bei Herrn von Wiese. Er kam in mein Atelier, sah die Bilder und lud mich dann zu einer Ausstellung ein, die in dieser Reihe lag, wo dann zum ersten Mal Bilder von mir in einer größeren Öffentlichkeit gezeigt wurden. Ich hatte vorher schon mal kleinere Ausstellungen gehabt hier und da, aber das war eine große und wichtige Ausstellung gewesen.
Das stelle ich mir ziemlich aufregend vor, dann da durchzulaufen und das, was man im Atelier gemacht hat, plötzlich in einer großen und wichtigen Ausstellung an der Wand zu sehen und zu sehen, wie andere Leute da rumlaufen und es auch angucken.
Ja, es war aufregend. Ich war auch sehr froh darüber. Aber das war zum Beispiel ein Punkt, aus dem sich dann auch wieder andere Sachen ergeben haben. Es haben sich andere Ausstellungen ergeben in Galerien. Es hat sich eine andere wichtige Ausstellung ergeben im Kunstverein Bochum, die von einem großen Sammler organisiert wurde damals, Helmut Klinker, der auch eine große Sammlung hatte und der dann von mir auch Bilder ankaufte.
Das heißt, mit so einem Forum, so einer Plattform entsteht Öffentlichkeit und man stellt sich aus oder lässt sich ausstellen, damit man gesehen werden kann. Und wenn man gesehen wird von den Menschen, die dann eben selber sammeln, ausstellen, irgendwas machen, dann stelle ich mir wie so ein Schneeballsystem vor.
Ja, es ist eine Art Schneeballsystem. Man zeigt seine Sachen in der Hoffnung, dass jemand Interesse daran findet. Und wenn dieses Interesse vorhanden ist, dann kann es weitergehen an andere Stationen, in andere Sammlungen hinein.
Ich weiß, dass Sie nie daran gezweifelt haben, dass das passieren wird. Aber wie ist das denn, wenn das Interesse, vielleicht ist es nicht immer gleich groß, ist das sehr kränkend? Wenn dann irgendwelche Kommentare kommen oder vernichtende Sachen kommen oder was weiß ich, was alles passieren kann im Leben eines Künstlers.
Es kann alles passieren. Das Interesse ist sicherlich nicht immer gleich und es hat ja auch viel damit zu tun, dass Kunstströmungen ändern, dass die sich wechseln, dass andere kommen. Und man begegnet halt nicht immer Leuten, die sich für die eigene Arbeit interessieren. Es kann auch schon mal kränkend sein und es ist auch nicht immer Verständnis vorhanden. Es können oder es sind auch grobe Missverständnisse durchaus schon passiert und es war aber insgesamt ein sehr spannender Weg irgendwie eben auch in der Begegnung mit anderen Leuten, in der Begegnung mit Sammlern, mit Kunstwissenschaftlern, mit anderen Künstlern.
In dem Moment, wo Sie sich präsentieren in einer ersten und vielen weiteren Ausstellungen, geben Sie dann aus der Hand, was Ihre Kunst ökonomisch wert ist? Bestimmen das dann andere?
Erstmal habe ich das bestimmt. Irgendwann geschieht das im Dialog mit Galeristen, die einen ausstellen.
Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, wie Sie einen Ihrer Galeristen gefunden haben. Der stand nämlich als Nachbar im Hof.
Ja, das war wirklich lustig. Ich wohnte in Düsseldorf im Stadtteil Flingern ziemlich lange Zeit, hatte einen Balkon zum Hinterhof hinaus und irgendwann beobachtete ich einen Menschen, der sich auf dem Hof umtat und alles genau anschaute. Und ich wurde misstrauisch, dachte, was suchen hier fremde Menschen auf dem Hof? Und dann drehte sich dieser Mann um, um wieder den Hof zu verlassen. Richtete wohl zufällig den Blick nach oben, sah mich auf dem Balkon und fragte, sind Sie Künstler? Ich sagte ja, wunderte mich, warum er das fragte. Und dann sagte er, ja, ich bin Galerist, ich will eine Galerie aufmachen. Darf ich Ihre Arbeiten einmal anschauen? Und das führte dazu, dass ich bei diesem Herrn dann verschiedene Male ausgestellt habe, sehr gut auch ausgestellt habe. Und leider existiert diese Galerie nicht mehr. Das war die Galerie Aliassim in Düsseldorf. Das war eine sehr gute Zeit.
Und das ist ja wahrscheinlich also einer der ungewöhnlicheren Wege, wie Bilder zu ihren Käufern kommen. Dass man jemanden anspricht und der dann ausstellt, ist, glaube ich, das Normalere. Was mich noch interessiert, ist, wenn sie diesen Weg gegangen sind und dann, also den Weg mit einem Bild, das Bild geht in die Welt und dann irgendwann ist es, Sie können ja dann nicht immer nachvollziehen, wo das hinkommt, dass Sie das Bild dann wieder treffen. Und das ist Ihnen einmal so gegangen, dass das Bild, Sie haben es wieder getroffen in der Zeitung und das Bild stand auf dem Kopf.
Ja, richtig. Das hing im Büro eines Kultusministers und Erziehungsministers von Nordrhein-Westfalen, Schwier. Und ich habe mich sehr gewundert und war sehr beunruhigt, als ich das so gesehen hatte, hatte den Minister dann angeschrieben. Der Brief wurde tatsächlich zu ihm weitergeleitet und er lud mich ein zu einem Gespräch, was dann auch stattfand und wir unterhielten uns dann bei Kaffee und Kuchen über Kunst und wie man damit umgehen kann und vor einem zum Glück wieder richtig aufgehängten Bild. Oben war oben und unten war unten und das war dann gut so.
Das heißt, es passiert durchaus, dass Ihnen die Bilder irgendwann wieder über den Weg laufen.
Ja, doch, durchaus. Ich weiß nicht, ob alle, aber irgendwann laufen Bilder einen auch über den Weg.
Und haben die dann sowas wie ein Eigenleben dazwischen entwickelt? Also wenn sie sich wieder begegnen, ist es dann so, als würde man jemandem wieder begegnen, den man vor langer Zeit gut kannte, aber dann aus den Augen verloren hat. Also ist das sowas, das war einfach was ganz Neues zwischen Ihnen und dem Bild wieder passiert?
Das ist etwas Vergleichbares, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Einerseits verlässt man nie die Basis, auf der man sich mal bewegt hat und die man sich ja selber auch erarbeitet hat. Andererseits hat man andere Stationen gesehen im Leben. Die Bilder, die man malt, sind anders geworden und haben sich weiterentwickelt. Und es ist manchmal ein merkwürdiger Bezug dann zu den alten Bildern, der entsteht. Es ist aber auch irgendwo ein vertrauter Bezug, auch wenn man nicht unbedingt alle Bilder auf Anhieb wiedererkennt, die man vor Jahrzehnten gemalt hat und die man dann irgendwann mal wieder findet.
Dass Sie so malen, wie Sie malen, Sie sagen, man entwickelt sich in der Zeit weiter, bis man ein Bild als alten Bekannten dann wieder trifft und hoffentlich auch wieder erkennt. Liegt daran, dass Sie so viel reisen? Und über das Reisen müssen wir unbedingt nach den Nachrichten weitersprechen. Im Domradio ist heute unser Gast in der Sendung Menschen der Maler Adolf Lechtenberg. Adolf Lechtenberg, Sie haben von Anfang an gesagt, man kann meine Malerei nicht von meinen Reisen trennen. Das mit den Reisen hat auch ganz früh angefangen. Sie haben ein Stipendium noch in Ihrer Zeit als Student an der Kunstakademie in Düsseldorf bekommen und sind dann nach Italien auf den Spuren der Freskomalerei der Renaissance gefahren. Warum waren es denn diese Wandmalereien, die Sie so angezogen haben, dass Sie Ihr Stipendium daran verschwendet haben?
Warum waren es diese Wandmalereien? Es war die Faszination, wie ein ganzer Raum mit Farbe gestaltet wurde, wie Farbe das dominierende Element darin war und in den Raum hinausstrahlte. Eigentlich über die Raumgrenzen hinaus, den Raum eigentlich auch schon wieder über die eigentlichen Raumgrenzen hinaus erweiterte. Das hatte mich sehr daran interessiert. Es hatte mich sehr beschäftigt, eine Zeit lang vorher schon, Möglichkeiten, was man mit Farbe machen kann, auszuloten und was damit in der ganz konkreten Umwelt, in der man steht, passieren kann.
Und als Sie dann da standen und das gesehen haben, was haben Sie dann gesehen?
Wahre Wunder von Farbe, denn es waren einfach großartige Maler, die das realisiert hatten in italienischen Palästen, in italienischen Kirchen in der Renaissance und es sind wunderbare Bildlösungen entstanden damals und ich war erstmal schlichtweg total fasziniert von dem, was ich gesehen hatte, total ergriffen, bis ich das dann erst einmal später begriffen hatte. Vor dem Begreifen kam das Ergreifen.
Was gab es denn zu begreifen?
Wie das funktionieren könnte, wie die Farbe in den Raum hineinwirkt. Und das hat ja dann auch wieder Konsequenzen für meine eigene Arbeit, weil ich dann darüber nachdenken muss, wenn ich einen Raum mit Farbe gestalte, wie mache ich das?
Wobei, das ja, wir haben eben über den Kunstmarkt gesprochen, also diese Freskomalereien kann man nicht irgendwie abmontieren, irgendwie in der Galerie ausstellen und dann auch noch zu jemandem nach Hause ins Wohnzimmer schleppen.
Das geht nicht, nein.
Es ist an diesen einen Raum gebunden, in dem sie halt entstanden sind.
Richtig, ja. Das geht ja nur, wenn Leute sowas bei sich zu Hause zum Beispiel haben mögen und einen Auftrag erteilen, der entsprechend ist. In Privathäusern habe ich sowas noch nicht realisiert, obwohl ich einmal ein Privathaus fast komplett mit Kunst ausgestattet hatte. Das war auch ein Auftrag. Ich habe dann allerdings Bilder gemalt, die teilweise in die Wände verschraubt wurden oder in die Decke verschraubt wurden oder auf Objekte im Raum angebracht wurden. Es war da keine Wandmalerei in dem Sinne jetzt.
Aber Sie haben das dann schon gemacht, Sie haben gar nicht bei Privatleuten, aber Sie haben schon auch Bilder oder Objekte geschaffen, die einfach an den Ort, an dem Sie waren, gebunden sind.
Ja, das ist richtig.
Und damit verbunden sind. Sie sind dann wieder nach Hause gekommen und haben mit großformatigen, auf Ihrer Homepage steht, raumgestaltenden Bildern experimentiert. Mhm. Aber Sie sind dann noch ganz viel weiter gereist. Sie sind nach Nordspanien gereist, um El Greco und Goya zu sehen. Sie sind in die USA gefahren, nach Lateinamerika, mit einem Schiff durch den Panama-Kanal gefahren. 5 A's in einem Wort. Wann sind Sie aufgebrochen in ein Land? Also ich könnte das jetzt noch weiter fortführen. Ich weiß nicht, ob Sie die ganze Welt gesehen haben, aber Sie haben
die ganze Welt bestimmt nicht.
Aber Sie haben sehr viel von der Welt gesehen. Wann sind Sie aufgebrochen? Wann haben Sie gesagt, jetzt so wie ich die Wandmalereien sehen musste, muss ich nach Kuba oder eben, muss ich El Greco sehen oder wie auch immer?
Wann ich aufgebrochen bin, wenn ich eine Notwendigkeit gespürt habe, dass ich eine bestimmte Sache sehen muss. Das war der Fall mit der Renaissance-Malerei in Italien zum Beispiel. Das war auch irgendwann einmal der Fall vor einigen Jahren mit Mexiko gewesen. Ich hatte einen vagen Kontakt mit Leuten in Mexiko. Das war so 2005 entstanden und 2006 konkretisierte sich eine erste Reise dahin. Und das hatte natürlich mit einem großen Interesse an lateinamerikanischer Kultur zu tun. Ich interessierte mich schon seit geraumer Zeit dafür, auch für Literatur aus dem Bereich. Es gibt großartige Autoren aus verschiedenen Ländern, aus Mexiko eben auch, aus Kuba, aus Venezuela, aus Kolumbien. Und so ergab sich eine Reise nach Mexiko. Und als ich da ankam, da erst allerdings wurde dieses vage Ahnen, was ich vorher hatte, auch konkreter. Ich dachte, als ich da war, das ist es. Hier muss ich hin, hier muss ich arbeiten.
Sie haben im Fragebogen schon gesagt, weil da Farben waren, die Sie immer gesucht haben. Als ich Sie in Ihrer Wohnung besucht habe, um diese Sendung vorzubereiten, war da Magenta,
ein starkes Rot-Violett.
Genau, also ich hätte jetzt Pink, aber Pink ist also völlig unzureichend für Magenta.
Pink ist auch noch was anderes.
Ja, was völlig anderes, aber auch ja, also ein starkes Rot-Violett, das ist Ihnen da auf einmal begegnet, das haben Sie immer gesucht. Und
ja, ich hatte damit auch schon mal vorher gearbeitet, aber nicht in der Art und Weise, wie ich das später gemacht habe. Aber dieses Magenta ist zum Beispiel eine Farbe, die in der mexikanischen Volkskunst sehr häufig vorkommt. Und es gibt auch noch einige andere Farben. Ich habe verschiedene Farben eher unbewusst mit mir getragen. Ich wusste in Düsseldorf nie genau, was ich damit machen sollte, wie die rauskommen sollten, wie ich die rausarbeiten sollte. In Mexiko gaben sich auf einmal Klarheiten darüber, die sehr wichtig waren dann für mein weiteres Arbeiten. Meine Arbeit hat sich sehr geändert durch die Reisen, die ich nach Mexiko unternommen habe.
Ich habe Sie gefragt, wann Sie aufgebrochen sind, und Sie haben gesagt, wenn ich eine Notwendigkeit verspürt habe. Und zweimal haben Sie das jetzt mit Farben verbunden. Die Italienreise mit der Frage, wie muss ich Farbe bearbeiten oder mit Farbe arbeiten, dass sie so in den Raum wirken kann. Und in Mexiko geht es um eine Farbe, die dann auftaucht und ihr Werk beeinflusst. Also sind es eigentlich die Farben, die Sie um die Welt ziehen?
Ja, in einem sehr starken Maße unbedingt. Und es sind ja auch Reisen, auf denen ich dann lerne. Ich lerne ja auch sehr viel. Ich nehme sehr viel auf und nehme das wieder mit und arbeite es auch an dem Ort, wo ich mich befinde, aus.
Sie haben mal gesagt, Farben, das ist wie Atmen oder Farben ist wie Leben. Und zum Ende der Sendung möchte ich deswegen gleich mit Ihnen über die Farben sprechen. Im Domradio geht die Zeit, die wir in der Sendung Menschen haben, zu Ende, Adolf Lechtenberg. Das ist schade. Es ist auch schade, dass wir heute kein Fernsehen haben oder kein Fernsehen machen, weil Sie malen ja, weil Sie malen wollen und Farben haben und nicht, weil Sie darüber reden wollen. Ich blätter jetzt in einem Katalog, den Sie mir mitgegeben haben. Es gibt verschiedene und ich suche das jetzt nicht raus, aber ich denke gerade an ein Bild. Da ist so eine Art, so ein eiförmiges Gebilde drauf, in Gold oder in verschiedenen goldenen.
Starke Gelbtöne.
Ja, und das ist so, dass das aus dem Bild für mich rauskommt. Selbst in einem kleinen Abdruck davon habe ich das Gefühl, das ist mehrdimensional, das ist irgendwie mindestens in Relief. Und das macht das Licht da drin. Das Licht ist so, dass ich das Gefühl habe, es schafft eine Plastik. Und auf jeden Fall leuchtet es mir aus dem Bild in dieser kleinformatigen, ich habe keine Ahnung, wie groß das Bild in Wirklichkeit ist, in diesem kleinformatigen entgegen. Und das hat ja unglaublich viel damit zu tun, wie Sie mit den Farben arbeiten. Sie haben gesagt, in der Renaissance, also bei den Freskomalern, habe ich gelernt, wie Farbe den Raum gestalten kann. Auf jeden Fall können Sie mit Farben räumlich arbeiten, so dass es räumlich wirkt und dass ich das Licht sehen kann. Das finde ich sehr verblüffend.
Farbe strahlt in den Raum hinein. Das ist eine Eigenschaft von Farbe. Sie strahlt in unterschiedlicher Intensität in den Raum hinein. Das Bild, was Sie beschrieben haben, ist eigentlich sehr groß. Das ist so über, ich weiß die Maße jetzt nicht auswendig, aber ungefähr 2,30 Meter mal 1,60 Meter oder 1,70 Meter, irgendwas in dieser Richtung. Es ist mit dem Licht so, Licht ist Leben, Licht erzeugt auch Leben, Licht inkarniert sich in Farbe und macht Farbe dadurch eben auch lebendig und dadurch wird Farbe selber zu einer Lebenssubstanz. Farbe teilt sich ja auch als Lebenssubstanz mit und es gibt kein Leben ohne Farbe. Leben äußert sich auch in Farbe.
Es gibt kein Leben ohne Farbe. Das ist interessant. Also Sie sagen jetzt Lebenssubstanz. Sie haben auch mal gesagt, ich atme Farben. Also und wenn wir nicht atmen, also wir können ohne Essen ziemlich lange, ohne Trinken auch eine Weile, ohne Atmen nur ein paar Minuten. Das heißt, Sie brauchen die Farben wirklich so, wie wir den Atem brauchen?
Eigentlich ja. Und das Leben braucht die Farbe auch. Es gibt keinen lebendigen Gegenstand, der keine Farbe hat. Farbe ist ein Lebenssignal.
Es gibt, aber was durchsichtig ist, kann doch auch leben. Moment.
Das kann durchaus auch eine Farbe
haben.
Oder
ist durchsichtig auch Farbe?
Licht trifft auch auf durchsichtige Substanzen und erfüllt sie mit Farbe.
Okay, jetzt wird es hier philosophisch. Aber ich will einfach darauf hinaus, dass die Farben ja das sind. Sie wollen malen, weil sie mit diesen Farben so verbunden sind, sogar so sehr verbunden sind, dass die Farben sie in bestimmte Gegenden der Welt gerufen haben. Das muss eine Farbe ja erstmal schaffen, dass man in ein Flugzeug steigt und um die halbe Welt fliegt und dann auch da lebt. Also mit Mexiko ist es im Moment so, dass sie fast mehr in Mexiko als in Deutschland sind. Wir haben Glück, dass sie im Moment in Deutschland sind, ne? Aber das muss Farbe ja erstmal schaffen und das schafft Farbe ja nur, wenn es etwas ist, was unglaublich wichtig ist. Sonst würde das ja nicht passieren.
Das ist es auf jeden Fall. Ich denke schon, Farbe ist etwas unglaublich Wichtiges.
Wie verbindet sich das denn also mit Transzendenz, nenne ich es jetzt mal. Sie haben im Fragebogen, haben Sie nach Gott gefragt und dann haben Sie gesagt, Gott ist und dann haben Sie gesagt, in allem, in uns und in allem. Dann natürlich auch in Licht und in Farbe.
Ja.
Und wie verbinden Natürlich. Sie das miteinander, also sich und die Transzendenz und die Farben und das Licht?
Farbe ist auch ein Transportmittel für Transzendenz, denke ich mal, für transzendente Inhalte und Gehalte. Farben transzendieren oder Farben übertragen einen in einen anderen Bereich hinein. Farben können zu Meditation führen. Farben können in eine andere Welt führen, in eine ganz spirituelle Welt. Und durch Farben, denke ich mal, viele Völker oder was heißt viele Völker, eigentlich alle eben auch, haben Farben benutzt, um Gott darzustellen. Nicht nur das Licht inkarniert sich in der Farbe, vielleicht inkarniert sich auch Gott in der Farbe.
Okay, das würde jetzt, dann kommen wir der Sache, also komme ich zumindest in meinem Verständnis der Sache näher, warum diese Farben diese unglaubliche Bedeutung haben in ihrem Leben jetzt. Dass sie, naja, das, ich habe das Gefühl, die Farbe ist, was kann wichtiger als Atmen sein oder als, dass die Farbe von Ihnen auf jeden Fall nicht zu trennen ist.
Nein, das würde ich unterstreichen.
Gut, in welcher Farbe würden Sie es unterstreichen?
Magenta.
In Magenta, okay. Wir müssen an dieser Stelle jetzt zum Schluss kommen. Wenn jemand Ihre Bilder sehen möchte, was empfehlen Sie ihm?
Im Moment kann er Bilder in der Galerie Alfred Böttger in Bonn sehen zum Beispiel. Das wäre ein guter Punkt. Da gibt es auch sehr aktuelle Sachen, aber auch Bilder aus den 80er Jahren. Das würde ich erstmal empfehlen. Oder er kann zu mir kommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Er kann mich in Düsseldorf besuchen.
Okay, den Kontakt stellen wir gerne her. Sie können sich hier beim Domradio melden. Was empfehlen Sie denn jemand, der malen möchte?
Dass er einfach sich Farben kauft und anfängt zu malen.
Und wenn Menschen zu Ihnen kommen und Sie fragen, ob das irgendwie geht, heute Künstler sein, ermutigen Sie die dann?
Ja, unbedingt.
Das ist schön. Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns in der kurzen Zeit, die Sie in Deutschland sind, Zeit geschenkt haben und von sich und den Farben und dem Atmen der Farben erzählt haben. Und wünsche, dass Sie noch viele Farben finden und Sie die Farben noch oft irgendwie um die Welt führen und wir später sehen können, was das mit Ihnen und den Farben macht. Und wenn das dann weiter so leuchtet aus Ihren Bildern, muss da irgendwas, ich habe keine Ahnung von Kunst, aber da muss da trotzdem irgendwas richtig sein. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind und alles Gute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche mir, wenn ich heute einen Wunsch haben kann, sehr, dass Sie das ermutigt, was auch immer für Sie das Wesentliche, das Essentielle ist, dass Sie das einfach genauso selbstverständlich tun, wie mit einer Mappe in die Kunstakademie gehen und davon ausgehen, dass man genommen wird. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.